Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, dem Studiosus-Podcast für alle, die beim Reisen so ein bisschen tiefer eintauchen wollen, die vielleicht entspannter atmen und ein bisschen mehr mitnehmen möchten als nur Fotos auf dem Handy. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und wie immer voller Vorfreude, wenn es darum geht, neue Städte zu entdecken und natürlich auch die Menschen kennenzulernen, ja, die intensiver Leben nicht nur predigen, sondern auch seit Jahren erfolgreich praktizieren. Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die ganz genau wissen, wo man eben hinter die Kulissen schaut oder welcher Moment sich wirklich lohnt und warum man manchmal einfach stehen bleiben muss, um einen Ort auch wirken zu lassen. Ja, und die Stadt heute, die ist so ein Ort, die sieht morgens aus wie ein Gemälde und abends wie ein Filmset. Unser Ziel ist heute Prag, die goldene Stadt an der Moldau. Und ich spreche dazu mit einem Gast, der Prag wirklich im Herzen trägt. Und ich finde, er klingt auch ein bisschen wie Karel Gott. Nicht, weil er so gut singen kann, sondern weil er hier aufgewachsen ist. Ein echter Prager. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Vladislav Martinek.
Hallo, René. Schön, dich zu hören.
Vladislav, ich weiß nur zwei Dinge von dir. Du fährst Rad und du tanzt Tango. Mhm. Hand aufs Herz. Profitieren deine Gäste manchmal davon?
Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit dem Radfahren eher nicht. Ich fahre schon auch durch Prag mit dem Fahrrad. Mit einem Tango, das sind ja meistens so ein bisschen versteckte Lokale. Ja. In Prag hat es nicht so wahnsinnig viele davon, aber es hat sich wirklich mittlerweile so eine ganz gute Tango-Szene entwickelt. Aber das ist wirklich eher so abseits der Trampelpfade.
Was hast du eigentlich vor Studiosus gemacht?
Ich bin dazu eigentlich zu dieser ganzen Geschichte wie Jungfrau zum Kinde gekommen. Ja. Und zwar, ich habe ja in Prag Sprachen studiert, Romanistik, Germanistik und Bohemistik, also Slawistik, und Bohemistik ist dann das Tschechische, und arbeite nach wie vor als Übersetzer und Dolmetscher. Und irgendwann bin ich von meinen Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden, oh, nimmt uns da mal mit, zeig uns mal deine Heimatstadt und so. Ja gut, wenn ihr wollt, na, dann kommt mal mit. Und wir hatten wunderbare 4 Tage und ich bin da so richtig auf den Geschmack gekommen. Das ist scheinbar brauchbar angekommen. Wir hatten alle sehr viel Spaß.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich war nur einmal in Prag, aber war trotzdem wirklich verzaubert. Ja. Und jetzt bin ich mal so ein bisschen gespannt, in welchen Tönen du von deiner Geburtsstadt erzählst. Die Stadt ist ja wirklich voller Geschichte. In der kleinsten Gasse steckt irgendwas. Welche Teile der Geschichte sollte man denn kennen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie wichtig diese Stadt früher war und heute eigentlich noch ist?
Ab dem Mittelalter oder schon davor in Prag alles entwickelt hatte, das ist ja wirklich unglaublich, was für eine wichtige Handelsstadt das auch gewesen ist. Natürlich war da auch dementsprechend Geld des Königs, dann später noch des Kaisers. Und das sieht man der Stadt bis heute an, merkt man ihr auch an. Und vor allen Dingen ganz großartig, im Gegensatz zu so vielen anderen Städten, hat ja Prag niemals im Grunde genommen einen größeren Schaden genommen. Also ich meine jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ist Prag eigentlich komplett verschont geblieben. Mhm. Und das ist großartig, weil man dann auf engstem Raum alleine Architekturstile hat, von der Romanik über die Gotik, Barock, Klassizismus, bis dann auch, das ist ja mein Steckenpferd, so ein bisschen auch die sozialistische oder brutalistische Architektur. Ich mag das schon ganz gerne auch als Kontrast zu dem, was sowieso seit Jahrhunderten oder fast Jahrtausend schon da ist an Gebäuden.
Vladi, wie viele Menschen leben aktuell dort?
Naja, also Prag wächst enorm. Mhm. Das sind ja so die Metropolregionen. Ungefähr 10% der Bevölkerung leben in der Hauptstadt. Also wir haben 10 Millionen. Prag hatte vor 4 Jahren hatte es noch 1 Million. Jetzt haben wir 1,1. Oh. Das heißt, innerhalb der letzten 3, 4, 5 Jahre nochmal 100.000 Leuten dazugekommen. Also wir sind sehr, sehr zentralistisch aufgebaut als Staat. Also Prag ist mit Abstand das Epizentrum in jeglicher Hinsicht. Ob nun kulturell, wirtschaftlich, Bildung, Regierung. Auch ein ganz, ganz großer Teil der Industrie ist im Speckbürtel von Prag. Manchmal frage ich mich, wo wohnen die alle, wenn da innerhalb der letzten 4, 5 Jahre 100.000 neue dazugekommen sind?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Die Industriezweige hast du gerade angesprochen. Der Tourismus ist natürlich ein großer Industriezweig. Die Autoindustrie ist hier vertreten. Wie geht's den Menschen, die in Prag leben? Wie würdest du das einschätzen?
Dem geht's gut, ja. Ziemlich gut. Die Tschechische Republik hat die letzten 2 Jahre die niedrigste oder die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit innerhalb der EU. Und das ist schon eine ganze Weile so. Also Hunger leidet kein Mensch. Wir sind hier nicht in der Schweiz. Aber wenn ich das mal so überblicke von den ehemaligen Ostblockländern, würde ich sagen, dass es in der Tschechischen Republik den Leuten da mit am besten gehen, wenn ich das mal so vergleiche mit Polen, Ungarn, von Bulgarien, Rumänien, ganz zu schweigen.
Ich finde es übrigens sehr sympathisch, mit dir so zu plaudern. Man kommt irgendwie sehr leicht mit dir ins Gespräch. Was würdest du sagen, seid ihr Prager alle so? Was für ein Schlagmensch seid ihr? Kommt man gut mit euch ins Gespräch? Seid ihr stolze oder seid ihr gesellige Menschen?
Gesellig, ja, das Mitteilungsbedürfnis ist durchaus vorhanden, ja, da wird viel geredet, ja, die anderen haben gar keine Chance zum Wort zu kommen, nein, es wird wirklich sehr viel geredet, wir sind da schon recht gesellig und wir gehen auch viel, was heißt aus, ja. Man trifft sich auch außerhalb, ja. Das hat man ja schon immer gemacht, früher ist es so, dass die Wohnungen natürlich relativ klein waren, da konnte man nicht 10, 20 Leute einladen, also ab in die Kneipe oder in die Wirtschaft, ja, das hat man gerne gemacht, ja. Das entsprechende Getränk fließt da in der Regel in Strömen. Wir wissen alle, worüber wir hier reden. Also das Prager Bier oder das böhmische Bier.
Du lebst seit längerem dort, beziehungsweise bist dort geboren, hast erlebt, wie sich die Stadt verändert hat, politisch, kulturell, architektonisch. Was hat sich denn am meisten gewandelt? Und auf der anderen Seite, was ist geblieben, wie du es aus deiner Kindheit kennst? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Also was sich viel verändert hat, wir waren ja nicht so multikulturell, wie das in den ehemaligen westlichen Ländern war. Wir hatten so ein paar Gaststudenten, ob nun aus Kuba, Vietnam oder aus anderen sogenannten Bruderstaaten. Und jetzt ist es wirklich so, dass 10%, das ist ja für, sage ich mal, ehemalige Ostblockländer sehr viel, 10% der Bevölkerung sind Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Das hat sich wahnsinnig verändert. Und natürlich erblühte die Stadt. Ich sag mal, da gibt's ja diesen Spruch, die goldene Stadt. Also, wenn ich mich aus meiner Jugend erinnere, dann dachte ich ja, also vor dem Fall des Eisernen Vorhangs dachte ich, die goldene Stadt. Ja, wo denn, bitteschön? War ja eigentlich schon schön alles grau und braun, diese Resolit, das ist diese Art von Rauputz. Also mit Gold war da wenig. Heute ist es ein bisschen anders. Also da ist sehr, sehr, sehr viel gemacht worden. Ist eigentlich tiptop alles restauriert und renoviert worden. Wir haben eine, zum Glück, eine wahnsinnig strenge Denkmalpflege.
Ja.
In der Tschechischen Republik ist eine der ältesten weltweit, also die gibt es schon weit über 100 Jahre und die sind wahnsinnig rigoros, zum Glück. Ja, das ist natürlich dann teuer, es ist manchmal eine Strafe, ein denkmalgeschütztes Haus zu besitzen, aber die Auflagen sind so groß und dadurch ist die Stadt wirklich eine Perle in architektonischer Hinsicht. Ja.
Ja.
Es gibt noch ein paar Ecken, die wirklich dieses, mit diesen alten Gaslaternen, also wo man wirklich so dieses Feeling hat, dieses Kafkaeske, sage ich mal, wie das mal vielleicht irgendwie, ja, so vor 100 Jahren, sage ich mal, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein kann.
Verändert hat sich zum Beispiel auch die Infrastruktur, die Straßen sind ein bisschen besser geworden. Auf den Gleisen ist eins geblieben und das ist die U-Bahn. Das ist keine von Skoda oder Tatra, das ist noch eine richtige Sowjetraupe, die sich da durch die Stadt schiebt, oder?
Aber vom Feinsten, jetzt haben sie mindestens die Züge ausgewechselt, weil die waren früher, da musste man sich manchmal die Ohren zuhalten, das hat so gequietscht. Architektonisch ist das ein Juwel. Ich finde, dass die Prager U-Bahn eindeutig ein Muss ist, unter dem architektonischen Gesichtspunkt. Die ist so Ende 70er, Anfang der 80er gebaut worden. Mittlerweile haben wir 3 Linien mit so 50, 60 U-Bahn-Stationen. Aber ein Freund von mir ist Architekt, der da mitgebaut hat. Und er meinte, was die sich haben alle einfallen lassen müssen, um das Design der U-Bahn-Station zu gestalten. Weil natürlich war das ja diese Mangelwirtschaft. Es ist großartig. Man könnte eine richtige Führung von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station machen. Die haben alle ganz eigenen Charakter, weil das so ein Team von Architekten war und jeder hat eine einzelne erbaut, mit dem, was der damalige Markt gegeben hatte. Also flächendeckend unter Denkmalschutz stellen, bitte.
Architektur hast du gerade angesprochen. Dadurch ist die Stadt ja auch weltbekannt geworden. Es ist wirklich unglaublich, was man in Prag erlebt. Versuch uns doch mal, das Stadtbild so ein bisschen zu beschreiben.
Also, manchmal gibt's da läuft man um die Ecke, sieht man dann eine relativ kleine, dunkle, romanische Kapelle. Dann geht man 100 Meter weiter und sieht plötzlich ein Haus, in so einem funktionalistischen Stil oder kubistischen Stil. Also es ist ein unglaublicher Architekturmix. Und zum Glück, was die Stadtväter oder Stadtmütter nicht gemacht haben, wie in anderen Städten, dass ganz vieles abgerissen worden ist. Wir haben wirklich allem etwas.
Genau.
Und natürlich haben alle, die da mal das Sagen hatten, auch ihre Spuren hinterlassen. Wir waren ja 400 Jahre unter dem, sage ich mal, Zepter der Habsburger. Die haben natürlich ihre ganzen Baumeister mitgebracht. Also Barock ohne Ende, dann später auch natürlich Klassizismus, alles Mögliche, sehr viel Jugendstil. Also es ist eine absolute Fundgrube.
So, jetzt stell dir mal vor, ich bin bei dir, ich komme den Vladi besuchen, freue mich auf Prag, Pilz und Knödel, komme aber morgens und habe den ganzen Tag Zeit. Wo starten wir beide? Wie legen wir los?
Also, natürlich würde ich schon im Zentrum anfangen, aber selbst da gibt es so verschlungene Pfade oder da gibt es so zum Beispiel diverse Passagen. Also wenn es in Prag regnet, wenn es drauf ankommt, bräuchte man theoretisch keinen Regenschirm. Ich sage ja nicht, dass die mit Passagen durchzogen ist, aber wir haben sehr, sehr viele Passagen, die teilweise wirklich ziemlich unscheinbare Eingänge hatten oder die Leute trauen sich nicht. Die wissen ja nicht, dass es da durchgeht und dass man ganz woanders rauskommt. Also so was würde ich als erstes machen. Natürlich kann man ja so Sachen wie den Altstädter Ring oder das jüdische Viertel oder vielleicht auch den Wenzelsplatz oder die Karlsbrücke nicht auslassen. Also bei einem Tag würde ich trotzdem nach einer Weile irgendwo auch so ein bisschen, nicht in die Randbezirke, das sind schon innenstädtische Bezirke, gehen, weil ich hatte ja auch schon Freunde, die ich privat mitgenommen habe, die haben mir dann nach 3 Stunden gesagt, so jetzt reicht's, mir ist das zu viel, ich verkrafte das gar nicht, diese Einflüsse und diese Wucht.
Zu viel schöne Bilder.
Zu viel schöner und die haben dann einfach gesagt, nein, das reicht mir jetzt, ich brauche Pause. Und was ich dann auf jeden Fall machen würde, wir haben auch so 3 Bezirke, die früher vielleicht nicht spannend waren, weil das so einfache Arbeiterbezirke waren, die in der Zeit dieser Industrialisierung, die überall in Europa tobte im 19. Jahrhundert, das waren kleine, unscheinbare Bezirke mit diesen sogenannten Mietskasernen. Und die sind, also nicht mein Favorit, aber da hat sie nämlich sehr, sehr viel getan. Da würde ich dir dann Sachen zeigen, da läufst du durch die Straßen, du siehst kein einziges Label oder eine Kette, die man so aus allen Städten dieser Welt kennt. Da gibt's kleine süße Cafés oder Delikatessläden oder junge Designer versuchen da ihr Glück. Auf jeden Fall nicht diese üblichen Verdächtigen. Da gibt's ziemlich viele Secondhand-Läden.
Ja.
Da wohnen dann auch Leute. Ich würde mal sagen, das sind Persönlichkeiten. Da siehst du auch noch Leute, die jetzt nicht dem Allgemeinbild entsprechen.
Okay.
Ja, die sehen dann nicht alle gleich aus, sondern ja, also leben und leben lassen ist da Devise und das ist schon wirklich auch ganz toll.
Prag ist ja eine Stadt der Musik, der Literatur. Es gibt große Namen, die man in diesem Zusammenhang wirklich nennen muss. Smetana, der die Moldau gemacht hat. Kafka hast du vorhin schon angesprochen. Mit seinem, ja, ambivalenten Verhältnis zu Prag auch manchmal. Milan Kundera und seine Figuren, die sich ja häufig durch die Atmosphäre von diesem alten Prag bewegt haben. Wie bringst du denn bei deinen Gästen diese Person und ihre Werke wirklich unter einen Hut? Also ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor.
Ach, das geht schon ganz gut eigentlich, weil so das Zentrum von Prag ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, sage ich mal. Und wenn ich nochmal dann auf den Kafka zurückgehe, es gibt, ich schätze mal, 10 bis 15 Stellen, wo er gewohnt hatte oder wo er gewirkt hatte, wo er gearbeitet, wo er zur Schule gegangen ist. Und das erzähle ich dann schon an den entsprechenden Städten, weil an Kafka kommt man einfach nicht vorbei. Der lebte da im oder am Rande des jüdischen Zentrums. Das war eigentlich sein ganzes Leben. Aber es ist wirklich nicht nur der Franz Kafka, auf den ich mich da konzentriere. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Leute gehabt, die Tschechoslowakei verlassen hatten.
Ja.
Meistens aus politischen Gründen. Hast du ja angesprochen, Milan Kundera zum Beispiel. Und ich habe ja immer so einen Anspruch, den Gästen dann jemanden vorzustellen, sage ich mal. dass die das Gefühl haben, jemanden kennengelernt zu haben, jemanden, von dem sie wahrscheinlich noch nicht viel gehört haben, und erzähle deren Lebenslauf oder deren Schicksal. Mhm. Aber die Namen werde ich hier nicht fallen lassen. Das mache ich nur vor Ort.
Gut. Aber dennoch, es gibt ja die klassischen Spots, ja, die zu Prag gehören. Die Karlsburg, hast du vorhin schon gesagt, die Prager Burg, na klar, ja, die größte zusammenhängende Burganlage der Welt, ist wirklich unglaublich. Dann diese astronomische Uhr, die Diva unter den Sehenswürdigkeiten, die ja regelmäßig streikt, wie ich gelesen habe. Die Touren mit dir, das haben wir gerade schon mitbekommen, die sind so ein bisschen abseits von diesen klassischen touristischen Pfaden. Wie schaffst du es denn, die Spannung hochzuhalten?
Naja, indem ich auch wirklich von diesen, ich nenne das mal Trampelpfade, wo die Leute meistens, das ist einfach so, manchmal die Leute, die da auf eigene Faust kommen, die sehen, die Leute laufen da lang, also laufen sie da auch lang, ja. Und das machen sie dann an 3 Tagen jeweils das Gleiche. Nein, man muss sich wirklich auch trauen, ob nun individuell oder dann mit mir oder mit Kolleginnen und Kollegen irgendwo auch mal so diese Trampelfahrt zu verlassen. Das ist manchmal so, man biegt 2-mal um die Ecke und ist in komplett nicht einer anderen Welt, aber da ist es plötzlich einfach mal ganz, ganz ruhig, so auf der Kleinstädtenseite, gerade zum Beispiel, da ist eine tolle Ecke, eigentlich darf ich das gar nicht verraten, aber da gibt es wirklich eine Ecke, ja, um die deutsche Botschaft herum, wo sich wirklich auch ein Teil der deutschen Geschichte bei der Wiedervereinigung abgespielt hatte, wo die Bürger der ehemaligen DDR die Botschaft in Prag gestürmt haben. Ja. Diese Gegend ist ein Traum, ja. Alte Adelspaläste, aber der hat halt nicht so viel Gastronomie, der hat nicht so viele Cafés und Restaurants, und dementsprechend, das ist so leer und so schön leise. Oder wir haben zum Beispiel in Prag auch noch 2 Weinberge. Mhm. Gut, die haben eher einen dekorativen Charakter. Man wollte einfach den Süden so in den Norden kommen lassen. Der Wein wird aber auch gekeltert. Wir haben auch ein ganzes Viertel. Das ist auch ganz großartig. Ein ganzes Viertel, das heißt Weinberge. Da waren früher Weinberge.
Ja.
Und das hat man dann so um 1900, also im Jugendstil aufgebaut. In dieser Zeit der Industrialisierung sind natürlich auch in Böhmen wahnsinnig viele Leute reich geworden. Die wollten natürlich dementsprechend wohnen. Und also da stehen also Kaliber, das ist architektonisch, wenn jemand Jugendstil mag, das ist wirklich wunderbar.
Auch das bekommt man nur von einem Insider. Also solche Informationen sind wirklich Gold wert für die Menschen, die da mit dir unterwegs sind, Vladi. Viele Besucher, die merken ja auch erst vor Ort in Prag, dass Prag ja auch über eine ganze zweite Ebene verfügt. Ja, Parks, Gärten, Hügel, Uferwege, du hast es gerade schon mal angesprochen. Mhm. Und einige davon gehören auch zu den schönsten Stadtlandschaften Europas. Und das muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Also durchaus ist Prag auch eine grüne Stadt, wenn man das liest.
Auf jeden Fall. Prag ist ja nicht besonders flach. Ja? Also wir liegen wirklich auf 7 Hügeln. Das kann da schon ganz schön rauf und runter gehen. Mhm. Und 2 davon sind quasi begrünt. Und man hat dann immer dazwischen, da unten im Tal, da fließt ja die Moldau. Und man guckt immer von dem einen Hügel auf den Hradschin oder umgekehrt von dem Hradschin auf diese ehemaligen Weinberge. Also wenn ich in Prag im Sommer bin, dann ist es eigentlich die schönste Zeit, ja, weil die Prager sind weg, entsprechend weniger Leute da, und die Stadt ist ganz, ganz, ganz großartig, weil sie dann so ein bisschen leerer ist und man hat Prag für sich. Und in jedem Park natürlich nicht nur der eine, sondern auch der andere Biergarten. Das gehört einfach dazu. Das muss sein. Und sich da mit seinen Leuten, mit seinen Freundinnen und Freunden zu treffen, ist großartig. Das wird dann gerne gemacht.
Ich bin ja gedanklich mit dir immer noch in Prag unterwegs. Aber jetzt muss ich dir sagen, meldet sich leider mein Bauch und sagt, schöne Stadt wirklich, aber wo gibt's jetzt was zu essen, mein Lieber? Wir wechseln jetzt mal von den Sehenswürdigkeiten zur vielleicht wichtigsten Prager Institution der Küche. Ja. Knödel, Gulasch, süße Sünden. Das habt ihr alles zu Hause. Und du weißt doch, was man gegessen haben muss, wenn man da ist in Prag, oder?
Ja, natürlich. Unsere Küche ist ja so ein bisschen sehr an die österreichische Küche angelehnt, oder umgekehrt, weil natürlich die ganzen, ja, über die Jahrhunderte, die ganzen jungen böhmischen Frauen, was haben die gemacht? Das waren die Küchen von den Österreichern, ja. Und deswegen, die Küche ist schon ähnlich, nur bei uns prägen sich diese Knödel mehr aus, aber ansonsten diese ganzen Palatschinken und Kaiserschmarrn, was die Österreicher haben, das haben wir auch. Ich würde sagen, die Küche ist ziemlich bodenständig, also Gulasch, das ist übrigens das, was ich als erstes mache, wenn ich hinkomme. Zwar nur einmal, das reicht mir dann erstmal, aber das ist meine erste Amtshandlung. Ja. Gibt's auch verschiedene Arten und dann natürlich mit Knödel. Ist jetzt nicht die Nouvelle Cuisine, wobei das gibt's mittlerweile auch. Mhm. Aber so die ehrliche Prager böhmische Küche, das wird auch wirklich in so großen Lokalen gegessen. Die sind meistens so, die werden der Holzgetäfelt, ja, so aus dem 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ist die Zeit auch so ein bisschen stehen geblieben. Dann sitzt man an kleinen oder meistens auch an sehr langen Tafeln und da setzen sich auch Leute dazu. Das ist also einfach üblich. Man nickt dann und sagt, ja, ist hier frei, ja klar, ist hier frei. Und dann wird dann auch schon 5 Minuten später gemeinsam geredet oder auch nicht. Also meistens schon, ja. Aber es hat sich interessanterweise auch ziemlich positiv entwickelt in den letzten Jahren. Es gibt auch junge Leute, Gastronominnen, Gastronomen, die sich da weiterentwickelt haben und die versuchen, ja, diese klassische böhmische Küche so neu zu interpretieren, so abzugraden oder wie man das heutzutage sagen könnte, ja, auch mit anderen Komponenten zu verbinden.
Hast du eigentlich eine Stammkneipe, in die du immer wieder gehst?
Sage ich nicht.
Okay, dann sag uns wenigstens, was das Besondere ist an dieser Stammkneipe, in die du gerne gehst. Verrate uns nicht den Namen, aber sag, wie sie aussieht.
Ja, aber da hat sich nichts verändert. Bei uns darf seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr geraucht werden in den Kneipen. Aber so ein Röstgeruch ist immer noch da oder ich bilde mir das ein oder es ist wirklich in die Holzwände eingezogen. Nee, meine sage ich nicht.
Okay.
Aber zum Beispiel Goldene Tiger, ja, das ist auch, da kommst du rein. Da hat man manchmal auch das Gefühl, dass das Personal unter Denkmalschutz stellen müsste. Da sind wirklich Persönlichkeiten, da sind gestandene Männer und Herren, die da wirklich, die teilweise seit 20, 30 Jahren arbeiten und wahnsinnig gut ihren Job machen. Ja. Aber so Goldene Tiger ist so ein Klassiker.
Gab es in Prag nicht diesen Jazzclub, in dem auch mal Bill Clinton gefeiert hat?
Ja, genau, das ist Reduta. Ja. Da gibt es davon eine Aufnahme. Mhm. Der spielt mehr als brauchbar Saxophon. Also das klang ziemlich gut. Und er hat da auch mit Václav Havel damals in diesem Jazzclub musiziert. Das wird heute wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Also das war eine spontane Sache. Und diese Tradition haben wir noch. Also es gibt noch nicht mehr so viel, 2, 3 Clubs, die so ein bisschen in Richtung Jazz gehen.
Ja.
Aber nicht nur das. Ich muss mal einfach sagen, wo ich wirklich auch echt stolz bin, ja. So ein kleines Land, ja. Wir haben also jetzt diese gerade mal 10 Millionen Einwohner. Was da also kulturell gewesen ist, ich meine jetzt nicht den Smetana, Dvořák, Martinu, Janáček, wie sie alle heißen mögen. Wenn wir jetzt bei der Musik bleiben, wir haben 3 Opernhäuser nebeneinander.
Wahnsinn.
Die jedes ihr quasi eigenes Repertoire, jede macht so ein bisschen anderes, die einen Barock, die anderen eher so 20. Jahrhundert und so. Wir haben, das kann ich jetzt gar nicht mal aufzählen, 14, 15, 16 staatliche Theater, ja. Also das ist ein unglaubliches Repertoire.
Mhm.
Das ist übrigens das, was uns damals irgendwie, ja, zum Zeiten, als der eiserne Vorhang noch da war in der kommunistischen Zeit, was es so ein bisschen auf dem Leben gehalten hatte. Also dass wir eine ganz gute Kultur hatten, natürlich teilweise Staatstreue,
ja,
aber teilweise auch welche, die sich dann doch irgendwie schlüpfliche gefunden hatte, an diesem System Kritik zu üben. Oder ich sag mal einfach, man flüchtet dann natürlich auch in die klassische Kultur, ob nun in der Oper oder ins Theater. Wir haben 2 Philharmonien oder 2 Säle, die sich dafür wahnsinnig gut eignen. Wir haben 2 philharmonische Orchester. Also in dieser Hinsicht ist es eine Fundgrube. Und das sind so kleine Details, wo ich mir denke, ja, das finde ich toll, dass das meine Stadt so stemmt, ja, dass die das so en passant praktizieren, ja.
Wo sind die Nächte eigentlich schöner oder auch die Tage deiner Meinung nach? Eher an der Moldau oder eher so ein bisschen weiter oben mit Blick auf die Stadt? Was würdest du sagen?
Ach, beides. Es gibt an der Moldau mittlerweile, ich meine, dreckig ist die ja nicht. Die kommt ja aus dem Böhmerwald und fließt durch wunderbare, unberührte Landschaften. Da ist ja keine Industrie links oder rechts davon. Also die kommt relativ sauber in Prag an. Da gibt es Strandbäder, mittlerweile Naturbäder. Oder dann auch, ja, so eine Art dieser Swimmingpools, die in die Moldau eingelassen werden. Oh. Da sind im Norden Prags, wo die dann reinkommt, die Moldau in die Stadt, da ist Sand aufgeschüttet. Ja, ich glaube, die Franzosen machen das an der Seine in Paris, auch im Sommer. Mhm. Und mein Gott, ein Club neben dem anderen, also nicht nur Café oder, sondern wirklich Club und dann natürlich die entsprechenden Boote. Und das ist ja natürlich ganz toll, weil die Moldau fließt in so eine Art Tal und man guckt dann links oder rechts, ja, umgekehrt auf den zwei Hügeln, die links und rechts sind, oberhalb der Moldau, da sind ja wiederum diese Biergärten, Stadtgärten oder Stadtparks, da hat man natürlich einen ziemlich schicken Blick nach unten,
ja,
und sieht natürlich nicht nur die Karlsbrücke, wir haben ja diverse andere Brücken. Das ist auch schon toll. Ich kann jetzt nicht sagen, wofür ich mich entscheiden würde. Ich sage mal beides. 2 Tage ist zu wenig.
Ja.
Also 3, 4 mindestens. Und dann kann man schon auch sagen, ja, ich habe schon vieles gesehen.
So, mein Lieber. Und jetzt sind wir schon bei etwas, das mir in jeder Folge wirklich wichtig ist. Ja, bei den Momenten, die wirklich hängen bleiben. So diese kleinen Augenblicke, wo man dann merkt,
ja,
ja, genau dafür bin ich hier. Wladislav, du bist in Prag geboren. Du führst Menschen seit Jahren durch deine Stadt.
Mhm.
Wann spürst du denn dieses Gefühl von intensiver Leben? Also gibt es diesen einen Moment, in dem du siehst, hey, die Gruppe ist angekommen, Prag hat sie?
Ja, das ist dann nicht sofort. Ich meine, das ist ja so, man kommt an, der Körper ist da, der Geist ist dann manchmal noch so ein bisschen, der muss erstmal nachtrudeln. Ja? Die Leute sind erstmal erschlagen, ja, von allem, was sie dann gesehen haben. Das dauert dann immer einen Tag mindestens, bis auch nicht nur der Körper, sondern auch der Geist angekommen ist. Und natürlich ist dann die Erwartungshaltung, ich möchte die Karlsbrücke hier und jenes sehen, machen wir. Aber spätestens am 3. Tag geht's, wie gesagt, in irgendwelche Ecken. Und da kriegt man wirklich in diesen entweder ehemaligen Arbeiterviertel oder anderen Viertel, wo dann wirklich die Zeit stehen geblieben hat, wo sich nicht so viel verändert hat. Und da merke ich, dass die Leute das gar nicht erwarten. Und das finde ich dann richtig gut, wenn die sagen, das hätte ich jetzt nicht vermutet oder so. Und das sind dann für mich so diese Highlights, wenn ich das Gefühl habe, den Leuten etwas gezeigt zu haben, was jetzt nicht unbedingt in jedem Reiseführer steht.
Und genau so soll es auch sein.
Ja.
Ladi, lieben, lieben Dank für deine Geschichten, für deine Begeisterung und für diesen speziellen Blick auf Prag, der nur von jemandem kommen kann, der hier geboren ist und diese Stadt wirklich im Herzen trägt. Hat Spaß gemacht.
Ja, das klingt sehr, sehr schmeichelhaft. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Und Ihnen zu Hause oder unterwegs, danke ich auch fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie jetzt den Klang der Moldau im Ohr oder den Duft der Altstadt in der Nase und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, sich ein neues Reiseziel vorzunehmen. Wenn Sie mehr über Wladislav und die anderen Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten oder einfach Lust haben, die Welt mal so ein Stück intensiver zu erleben, dann schauen Sie gern vorbei auf studiosus.com. Dort finden Sie weitere Folgen von diesem Podcast und auch jede Menge Inspiration für die nächste Reise. Das war Intensiver Leben. Ich bin René Hausmann. Passen Sie gut auf sich auf und bis zur nächsten Reise.
Intensiver Leben. Der Reisepodcast von Studiosus.